Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie dabei sind. Ein Journalist berichtet über Strafprozesse, über Mord, Totschlag, Missbrauch, die richtig harten Fälle. Das ist sein Job. Doch dann nennt eine KI im Internet auf einmal ihn als Täter statt als Berichterstatter, nennt ihn mit vollem Namen und Adresse und er kann kaum etwas dagegen tun. Klingt dystopisch, ist einem Journalisten aus Tübingen aber genauso passiert. Seinen Fall schauen wir uns gleich genau an. Außerdem blicken wir anlässlich der Gamescom darauf, wie Journalismus Video, Handy und Computerspiele nutzen kann. Und als erstes auf das inzwischen wieder zugelassene rechtsextremistische Kompaktmagazin. Das Kompaktmagazin war vielen wegen menschenverachtender Hetze schon lange ein Dorn im Auge. Vor gut einem Monat kam dann überraschend das Verbot durch Innenministerin Nancy Faeser. Das sorgte jedoch auch bei den Kritikern des Magazins nicht nur für Jubel, mit Blick auf die Pressefreiheit, die einige hier eingeschränkt sahen. Ein Monat später dann hob das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Faesers Entscheidung vorläufig auf. Sie musste einiges an Kritik einstecken und Kompakt-Herausgeber Jürgen Elsässer triumphierte. Sein Magazin darf vorerst wieder erscheinen. Inzwischen gibt es auch die Urteilsbegründung und da wollen wir noch mal genauer reinschauen mit unserer Rechtsexpertin Gudula Geuter aus dem Hauptstadtstudio. Was ist neu an der Begründung des Bundesverwaltungsgerichts?
Ja, dafür müssen wir erstmal in das Vorherige einsteigen. Das Gericht hatte ja entschieden, und das war eben schon bekannt, ja, es gibt Hinweise auf Verletzungen der Menschenwürde durch Kompakt. Es gibt auch Hinweise, dass sich Kompakt aggressiv, kämpferisch gegen die verfassungsmäßige Ordnung wendet. Aber wir, der Senat des Bundesverwaltungsgerichts, der 6. Senat, können noch nicht sagen, ob das auch im Lichte der Pressefreiheit als so prägend angesehen werden kann, dass das ein Verbot rechtfertigt, ob es nicht mildere Mittel gibt. Also Schwärzungen in einzelnen Beiträgen, Veranstaltungsverbote etc. All das findet sich jetzt natürlich auch im Beschluss. Interessant finde ich dabei besonders die konkreten Ausführungen zur Menschenwürde, was die Richter ziemlich eingehend betrachten. Zitat, hierbei geht es sowohl um eine demütigende Ungleichbehandlung deutscher Staatsangehöriger mit Migrationshintergrund gegenüber denjenigen ohne Migrationshintergrund, als auch darum, den Erstgenannten lediglich einen rechtlich abgewerteten Status zuzubilligen. Da geht es eben darum, dass sie ausgrenzend als bloße Passdeutsche bezeichnet werden. Es werde dann, Zitat, Remigration befürwortet. Dieses Wort ist ja schillernd und vielgestaltig, wie wir wissen. Hier sagen die Richter unter der, und das bezieht sich eben auf Kompakt, die Rückabwicklung des Migrationsgeschehens der letzten Jahre, ungeachtet einer zwischenzeitlich erworbenen deutschen Staatsangehörigkeit, verstanden wird. Und dann sagen sie noch, Ausländer oder sogenannte Fremde würden überproportional und emotional mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Was ich noch interessant finde, ist, dass sie nochmal sehr ausdrücklich betonen, all das kann man sagen, man kann auch Verfassungswidriges sagen. Das sagen sie nochmal unter dem Stichwort Pressefreiheit. Aber das kann man nicht, wenn jemand mit solchen Aussagen, wie es heißt, darauf ausgeht, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen. Da sehen die Richter mehr als nur Hinweise. Das ist also dieses Argument aggressiv-kämpferisch. Die Leser sollten radikalisiert werden durch emotionale Ansprache, durch Behauptung einer Dringlichkeit des Handelns, für das dann Vokabeln wie Kampf und Krieg verwendet werden. Aber das sagt eben noch nicht, wie das Ergebnis ausfallen wird. Der Senat beschäftigt sich auch mit anderen Teilen der Hefte, die andere Inhalte haben, Porträts, gesellschaftliches, sogar archäologisches. Und da bleibt für ihn die Frage offen, ob man den Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung nicht mit milderen Mitteln erreichen kann.
Um diese Details jetzt nochmal richtig zu verstehen, hat das Bundesverwaltungsgericht für die Pressefreiheit entschieden oder ging es um etwas ganz anderes?
Also zumindest ist die Pressefreiheit wirklich zentral in dieser Entscheidung an verschiedenen Stellen. Erstens, man kann über Vereinsrecht auch etwas verbieten, wo das Zentrale ein Medium ist. Aber Maßstab dafür ist dann die Pressefreiheit, weil es eben hier um das Kompaktmedium und mit den anderen Plattformen um Medien geht. Zweitens, das heißt auch, wenn Artikel bewertet werden, dann gilt auch hier der Maßstab, den die Pressefreiheit vorgibt. Und das heißt bei Mehrdeutigkeiten in der Interpretation im Zweifel für die Pressefreiheit. Drittens gilt hier eben der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Auch das ist in anderen Fällen nicht unbedingt der Fall. Und viertens musste dann der Senat ja abwägen, was in der Zwischenzeit bis zu einer endgültigen Entscheidung schlimmer ist, wenn Kompakt, wie sich dann vielleicht herausstellen würde, zu Unrecht weiterarbeiten darf oder wenn es das zu Unrecht Gericht nicht darf. Und auch hier war entscheidend für die Richter im Zweifel für die Pressefreiheit.
Der Herausgeber von Kompakt, Elsässer, hat ja ziemlich triumphiert. Nancy Faeser wurde eher als Verliererin dargestellt in vielen Medien. Stimmt dieses Bild aus Ihrer Sicht?
Na, formal hat ganz klar Kompakt GmbH gewonnen. Der Beschluss ist ganz überwiegend zu den Gunsten ausgegangen. Das sieht man auch an der Kostenentscheidung, die ist kompliziert. Aber der wesentliche Punkt ist, das Innenministerium zahlt die Anwaltskosten für Kompakt. Auch in einem anderen Punkt sind Kritiker hier nicht widerlegt durch diesen Beschluss. Ein Großteil der Kritik hat sich ja darauf bezogen, auf Taktik und Argumentation des Bundesinnenministeriums. Also wenn man sowas Heikles macht, dann muss das sitzen. Und es hat eben nicht gesessen. Aber wenn es danach geht, wer letztlich Recht bekommt, dann ist die Bewertung nicht so klar. Das Bundesverwaltungsgericht sagt selbst, dass das Innenministerium in einem Punkt seine Argumentation recht hat, nämlich dass hier formal das Vereinsverbot herangezogen werden kann, obwohl es um ein Medium geht. Und das findet der Senat offenbar so wichtig, dass er das in einem Leitsatz voranstellt. Das müsste man nicht tun. Und auch in der Argumentation, haben wir jetzt schon gehört, folgen die Richter in vielen Punkten der Argumentation des Innenministeriums. Es ist eben nur nicht klar, ob das reicht.
Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, es geht vor allem schneller weiter als von vielen erwartet. Mündliche Verhandlung ist für den 12. Februar angesetzt und möglicherweise dann noch ein, zwei Tage mehr. Was immer das für das Urteil heißt, aber es heißt wohl, dass Jürgen Elsässer falsch lag in seiner Einschätzung, die lautete, 2 bis 3 Jahre könne man auf jeden Fall weitermachen und das muss nun nicht sein.
Sagt unsere Deutschlandfunk-Rechtsexpertin Gudler-Geuter. Einschätzungen waren das zur Beschlussbegründung des Bundesverwaltungsgerichts, das Verbot des Kompakt-Magazins vorläufig aufzuheben. Über die Tücken von künstlicher Intelligenz wird ja immer wieder nachgedacht, eher abstrakt. Der Tübinger Journalist Martin Bernklau hat unfreiwillig den Praxistest gemacht und erfahren, was es bedeutet, wenn KI mal nicht so funktioniert, wie sie soll. In der Vergangenheit berichtete Bernklau häufig über Strafprozesse von Missbrauch bis Mord. Und als er dann zufällig mal eine weit verbreitete sprachbasierte künstliche Intelligenz nutzte, Copilot von Microsoft, entdeckte er, dass dort er als Täter der Straftaten genannt wird, über die er berichtet hat. Für Bernklau eine ernsthafte Bedrohung für den freien Journalismus. Unser Korrespondent Thomas Wagner hat den Journalisten in Tübingen besucht.
Es ist sehr, sehr belastend. Ich leide darunter, ja, persönlich.
Klagt Martin Bernklau, Mitte 60, Journalist und Kulturblogger in Tübingen. Und ergänzt:
Das betrifft die ganze journalistische Zunft. Und natürlich auch jeden Menschen. Wenn sowas ohne Möglichkeit, das abzustellen, im Netz stehen kann, das ist der GAU, das ist der Super-GAU.
Bernklau hat ihn erlebt, den Super-GAU als Medienschaffender, in dessen Welt in seiner gemütlich eingerichteten Tübinger Wohnung es sonst eigentlich friedlich ausschaut. Neben einem Klavier steht ein Cello, der Mit-60er Bernklau ist ein Kulturmensch, gibt einen häufig geklickten Tübinger Kulturblog heraus. Ab und zu schaut er im Internet nach Reaktionen auf seine Berichte, dann der Tag, der für ihn alles verändert. Bernklau landet bei Copilot, ein sogenanntes Large Language Modell, also eine künstliche Intelligenz, mit der Nutzer einen sprachbasierten Dialog führen können. Bernklau will wissen, wie er und sein Kulturprogramm ankommen und kann erst einmal gar nicht glauben, was er da über sich selbst zu lesen bekommt.
Ja, Martin Bernklau ist ein Straftäter. Er war an einem spektakulären Ausbruch aus einer geschlossenen Abteilung des Klinikums Nordschwarzwald in Hirsau beteiligt. Ihm und seinen Komplizen werden schwere Straftaten wie Raub, gefährliche Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung vorgeworfen.
Oder gar:
Martin Bernklau ist in den Nachrichten aufgrund eines Prozesses, der in Tübingen stattfindet. Ihm wird vorgeworfen, seine Nichte über viele Jahre sexuell missbraucht zu haben.
Man nimmt das erstmal mit fassungslosem Staunen wahr.
Erinnert sich Martin Bernklau, zumal in den Antworten der künstlichen Intelligenz nicht nur sein Name in Zusammenhang mit schweren Straftaten genannt wird, auch seine volle Wohnadresse erscheint auf dem Bildschirm. In Zusammenhang mit einer Reihe weiterer schwerer Straftaten, die er angeblich begangen haben soll. Ganz unbekannt sind Bernklau all diese Fälle allerdings nicht. Ihm geht ein Licht auf.
Ich mache seit 30, 40 Jahren Gerichtsberichte. Ich habe auch über Morde und spektakuläre Fälle berichtet. In diesem Fall fing es an mit einem, dann mit einem zweiten Fall von sexuellem Missbrauch, der sich im Enzkreis abgespielt hat. Ich habe diese Artikel im Auftrag der Pforzheimer Zeitung geschrieben und die hat es ins Netz gestellt. Dann kam hinzu diese Geschichte mit dem Ausbrecher und Geiselnehmer.
Offenbar hat Copilot, diese sprachbasierte KI des Microsoft-Konzerns, aus dem Reporter den Täter gemacht. In diesem Fall also ist die künstliche Intelligenz alles andere als intelligent, sondern äußerst dumm. Erklärung?
So ein Chatbot, der sieht erstmal gar nichts mit Sinn im Internet.
So Professor Jessica Hesen an der Universität Tübingen, Leiterin des Forschungsschwerpunktes Medienethik, Technikphilosophie und KI.
Es werden ganz viele Daten gesammelt und diese Daten werden letztendlich dann zusammengeworfen und dann lässt man eine KI drüber laufen und die erkennt Muster. Und diese Muster können dann Ähnlichkeitsbeziehungen sein zwischen verschiedenen Begriffen oder auch vielleicht sogar nur zwischen Silben. Und dann berechnet die künstliche Intelligenz auf dieser Basis, was die wahrscheinlichste Antwort ist. Also welches Wort am wahrscheinlichsten auf das nächste folgt. Und da in dem Fall der Journalist sich aufgehalten hat, sagen wir mal so in dem Wortfeld Kriminalität, Übergriffe, also weil er eben auch recherchiert hat in seiner Aufgabe, in seiner Funktion als Journalist, erscheint er eben in diesem Zusammenhang und dann in Anführungsstrichen denkt sich die künstliche Intelligenz, da gibt es einen Zusammenhang und versucht sinnvolle Sätze zu kreieren. Und dann kam halt das dabei heraus, was dann eben überhaupt nicht sinnvoll gewesen ist.
Sondern sogar äußerst rufschädigend. Martin Bernklau erstattet Anzeige. Von der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart erhält er daraufhin die erstaunliche Antwort, man könne da nichts machen.
Weil es keinen Täter gäbe. Das ist offensichtlich eine Maschine, die ist nicht strafmündig.
Parallel wendet sich Bernklau auch an den Landesdatenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg, der den Fall an seinen Amtskollegen nach Bayern weiterleitet. Denn der gilt als ausgesprochener KI-Experte.
Dem ist es gelungen, als einzigem mit Microsoft Kontakt aufzunehmen und von denen die Zusage zu erwirken, dass diese Eintragungen unter meinem Namen gelöscht werden. Das war auch 3 Tage lang der Fall und 3 Tage später habe ich es hier nochmal im Beisein von Zeugen nochmal ausprobiert. Da war das wieder drin auf Englisch. Eine Missbrauchsgeschichte.
Bernklaus persönlicher Albtraum geht also vorerst weiter.
Es betrifft auch meinen Blog, es betrifft meine übrige journalistische Arbeit, es betrifft auch mein Privatleben. Die Glaubwürdigkeit, ein Schwerstverbrecher kann kein Journalist sein. Du kannst nichts mehr veröffentlichen als Journalist.
Sagt Martin Bernklau. Thomas Wagner sprach mit dem Tübinger Journalisten über die realen Fallstricke sprachbasierter KI. Wie stellen Sie sich einen Gamer vor? Ein Teenie vorm PC im Kinderzimmer? Dieses Klischee stimmt schon lange nicht mehr, zumindest nicht nur. Denn dafür ist die Branche viel zu groß und Zocken viel zu einfach. Am Handy, an der Konsole oder eben am Computer. In Deutschland gibt es rund 34 Millionen Zocker, schätzt der Verband der deutschen Gamesbranche. Und da ist klar, dass auch andere Interesse zeigen. Zuallererst natürlich der Werbemarkt, aber auch die Kulturbranche und der Journalismus. Und ja, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht Games. Daniel Stolz zum Beispiel, Innovation Manager beim SWR X-Lab. Der ist gerade bei der Gamescom, der weltweit größten Messe für Videospiele, die derzeit in Köln stattfindet. Und da haben wir ihn auch kurz vor der Sendung erreicht. Und ich habe ihn gefragt, was für Spiele die ARD denn so entwickelt und mit zu Gamescom gebracht hat.
Wir haben 2 Games ja richtig am Start, also richtige Games. Mhm. Zum einen das Tatort-Game. Das ist ein interaktives, ja eigentlich so ein Online-Escape-Room, bei dem man eben nicht aus einem Raum versucht rauszukommen, sondern eben gemäß Tatort einen Mordfall aufklären muss. Und außerdem haben wir noch mit Green Guardians eine VR-Anwendung. Das ist auch ein Koop-Game, ein kooperatives Spiel, wo man gemeinsam eine Lügenkampagne von einer bösen Firma aufdeckt.
Das heißt, in den Games geht's eher um Unterhaltung?
Nicht ausschließlich. Also gerade bei Green Guardians, das ist eine Interpretation, wie man vielleicht Klimajournalismus für eine jüngere Zielgruppe anders darstellen kann und sagen kann, wie auch so Fake News funktionieren. Beim Tatort-Game, ja, da würde ich schon sagen, das ist eben wie beim Tatort schon Unterhaltung. Aber selbst beim Tatort gibt es ja auch immer gesellschaftliche Kommentare, Themen, die da eine Rolle spielen. So ist es bei unseren Games auch.
Jetzt sagen Sie, bei dem einen Game geht es auch um Klimajournalismus. Arbeiten Sie dann tatsächlich in diesen Teams auch mit Journalisten zusammen, Entwickler, Journalisten und so weiter? Wie läuft das ab?
Definitiv. Also es geht gar nicht anders. Wir sind ja vom SWR X-Lab und wir sind keine Redaktion, die selber Sachen veröffentlicht, sondern wir arbeiten immer mit den Fachredaktionen zusammen. Und so war es auch bei dem Green Guardians VR Game. Da haben wir die ganze Zeit mit unserer Klima- und Wirtschaft-Redaktion zusammengearbeitet. Die waren von Anfang an in dem Projekt drin und haben immer die redaktionellen Inhalte beigesteuert.
So ein Spiel zu entwickeln ist ja, könnte ich mir vorstellen, nicht ganz leicht. Es braucht Ressourcen, Geld, fähige Leute. Wie lange dauert das bei Ihnen und ja, wie viel kostet sowas?
Da würde ich einfach, weil es auch das Projekt ist, wo ich ja selber am meisten drin war, über das Tatort Game sprechen. Tatort Game selber, das Spiel, es kostet einen Bruchteil von dem, was ein TV-Tatort kostet. Das ist halt günstiger, ein Spiel zu entwickeln, als es noch ein TV-Tatort zu produzieren. Zumindest so, wie wir dieses Spiel gemacht haben. Die Skalierung ist natürlich unendlich. Wenn man möchte, kann man wie ein AAA-Titel von Sony, Microsoft oder so mehrere hundert Millionen Dollar in eine Games-Entwicklung stecken. Diese Ressourcen haben wir nicht, können wir nicht stemmen, aber wir glauben, wir haben da eine gute Antwort und einen guten Mittelweg gefunden. Und wie lange es sowas dauert, also ungefähr von der Grundidee, die ganze Ideenentwicklung und so weiter, wenn die abgeschlossen ist, die reine Produktionszeit, da würde ich sagen, müsste man so ein Dreivierteljahr bis ein Jahr einplanen und die Spielzeit beim Tatort-Game ist dann so ungefähr 2 Stunden. Wir haben da auch Zahlen, dass die Leute, die unser Spiel spielen, tatsächlich 50 Minuten im Schnitt in dem Game drin sind und das ist eine sehr hohe Verweildauer für eines unserer Angebote.
Ja, was für ein Publikum sprechen Sie denn da an? Also wer spielt diese Games? Was für eine Zielgruppe haben Sie da?
Also wir haben ein Lösungsvideo auf YouTube, das glaube ich mittlerweile das zweiterfolgreichste Video auf dem Tatort-Kanal ist, wo man, falls man mal im Spiel hängt, sich eben die Lösung anschauen kann. Und da ist es tatsächlich so, dass wir in den Daten sehen können, dass es genau die Leute sind, die wir beim Tatort nicht gut erreichen, die jüngeren Zielgruppen, die wir angepeilt haben, die vielleicht Gaming-affiner sind, die zu erreichen. Also das war dann unsere Kernzielgruppe und das ist geglückt.
Ja, Tatort ist, Sie sagen, ist schon eine bekannte Marke. Bei den anderen Spielen wird es dann wahrscheinlich schwieriger, auch die Zielgruppen zu finden, oder?
Auf jeden Fall. Also wir müssen uns nichts vormachen. Es ist nicht damit getan, wenn man sagt, ich werfe ein Game auf den Markt und dann wird das da schon seine Spieler finden. Da ist ein total kompetitiver Markt einfach vorhanden. Da muss man natürlich smart sein. Und jetzt versuchen wir, gerade bei Green Guardians VR, genau dem auch vorzubeugen. Green Guardians VR hat ja noch eine zusätzliche Herausforderung. Das ist ein VR-Game. Da braucht man also auch so eine VR-Brille. Die hat natürlich nicht jeder daheim, aber wir als Öffentlich-Rechtlicher wollen es natürlich so vielen wie möglich erlebbar machen und die Möglichkeit geben, dieses Spiel zu spielen. Deshalb suchen wir gerade tolle Kooperationen, wo wir mit Museen oder anderen Ausstellungen zusammenarbeiten, vielleicht auch mit Schulen und sagen, okay, ihr könnt das Spiel bei euch, wenn ihr die VR-Brille eh schon da habt, einfach kostenlos zur Verfügung stellen, könnt mit dem spielen, könnt da eben unser Angebot ausprobieren und so erreichen wir dann vielleicht doch wieder mehr Leute, als wenn wir es jetzt einfach nur in die Stores veröffentlichen, wo es dann einfach untergehen wird wahrscheinlich bei dem Markt. Also man muss immer gucken, wie können wir auch im Rahmen unseres Auftrags gute Antworten finden, um eben seine Spielerschaft zu finden.
Sagt Daniel Stolz vom SWR. Ich habe vor der Sendung ihn auf der Gamescom erreicht, die noch bis Sonntag in Köln stattfindet. »1929. Das war das Jahr, in dem mit dem New Yorker Börsencrash die Weltwirtschaftskrise begann. Die englische Fußballnationalmannschaft verlor erstmals ein Länderspiel und in Berlin eröffnete das Stummfilmkino Babylon. In dieser Zeit, lange her, in diesem Jahr geboren wird der österreichische Journalist Paul Lendwey. Er wird diese Woche beachtliche 95 Jahre alt. Lendwey gilt als herausragender Publizist und Zeitzeuge vor allem osteuropäischer Geschichte. Unser Korrespondent Wolfgang Fichtel über Lendweys Schaffen und was ihn heute noch ausmacht.
Erstmal muss sich der alte Herr beschweren. Darüber, dass im Moment alle mit ihm immer nur über das eine reden wollen, wo er doch so viel zu erzählen hätte über fast alles andere.
Früher hat man mich immer gefragt über Ungarn, Russland, Kreisky, ja, SPÖ.
Jetzt fragt man nach dem Alter.
Jetzt reden wir immer über diese komische Sache. Es ist nur Glück.
Diese komische Sache. Die Zahl 95 steht dafür. 95 Jahre, in denen er vor allem Glück gehabt habe, sagt Paul Lendwey. Jahrgang 1929, geboren in Budapest, Sohn jüdischer Eltern, 1944 von ungarischen Nazis verschleppt, mit Glück gelingt ihm die Flucht. Er studiert Jura, wird Journalist, schreibt im kommunistischen Ungarn für sozialdemokratische Zeitungen, wird auch von den Kommunisten verfolgt, verhaftet, bekommt Berufsverbot. Paul Lendwey, der Regimekritiker. Stopp, das muss er korrigieren. Details sind ihm sehr wichtig. Er hat sich einfach immer alles gemerkt. Typisch Lendwey.
Erstens möchte ich eine Korrektur anbringen. Nicht, was mein Alter betrifft. Aber ich war nicht deshalb im Gefängnis, weil ich zu kritisch war. Ich war überhaupt nicht kritisch. Ich wurde verhaftet als Trotzkist, ohne damals je ein Buch von Trotzki gelesen zu haben.
Paul Lendwey, der Ruhestörer. Journalisten müssen das sein, sagt Lendwey. Freiheit, Demokratie, Haltung zeigen gegen die Heuchelei. Darüber schreibt er in seinem frischesten Buch, einem von mindestens 20 bisher. Es geht um die Heuchelei vor allem der Autokraten, vor allem in Ost- und Südosteuropa. An Ungarn, seinem Heimatland, arbeitet sich Lendwey noch immer und immer wieder ab. Sein Standardwerk, die Ungarn, 587 in kleiner Schrift gedruckte Seiten über 1000 Jahre Geschichte. Knapp 100 Jahre hat Lendwey selbst miterlebt. Die letzten Jahre mit Hassliebe, leidend an vor allem Viktor Orban.
Ich habe über Orban ein ganzes Buch geschrieben und da sollte man eigentlich immer wieder neue Auflagen machen, weil das Böse ist auch unerschöpflich. Das Gute nicht, aber das Böse.
Seit 14 Jahren baut Viktor Orban Ungarn um. In eine, so nennt er es, illiberale Demokratie. Für Lendwey nichts als heuchlerische Propaganda.
Über die illiberale Demokratie, das ist so etwas, ein Nonsens, wenn man sagen würde, der Papst ist ein Atheist.
Klare Sprache, das ist Lendweys Werkzeug. Auf Deutsch, Ungarisch, Englisch, egal. Sein Stil im Alter gereift. Er spricht lieber deutlich als diplomatisch. Er darf das. Im Zweifel kann er alles im Detail belegen. Und auf dem Balkan kennt er sich sowieso gut aus. Die Albaner zum Beispiel, die imponieren ihm besonders.
Die Albaner, ein fantastisches Volk, gespalten wie die Ungarn, machen die besten Mehlspeisen und Süßigkeiten in Slowenien, haben eines der besten Restaurants in Wien. Gleichzeitig sind sie die Organisatoren der Prostitution in Hamburg, ein hochbegabtes Volk.
Der hochbegabte Herr Lendwey, seit 1959 österreichischer Staatsbürger. Auslandskorrespondent für die Neue Zürcher Zeitung, die Londoner Financial Times. Dann beim öffentlich-rechtlichen ORF, Chef der geachteten Osteuropa-Redaktion. Noch mit 94 Jahren Moderator einer regelmäßigen TV-Diskussionsrunde, das Europa-Studio. Und natürlich Preisträger, mehrfach, für Werke und Leben. Und so bedankt sich Paul Lendwey dann.
Journalisten sind nicht populär. Meistens gescheiterte Existenzen mit abgebrochenem Studium, vor allem Ruhestörer. In unserem Land gelten sie, wenn sie über 50 sind, als Publizisten, über 60 bereits oft als Legenden, bei Leuten über 70 wird hinzugefügt lebende Legende.
Die lebende Legende. Der Publizist und Journalist Paul Lendwey wird diese Woche 95 Jahre alt. Das war Medias Res für heute. Im Büchermarkt geht es gleich um die drastischen Kürzungen bei 6 Bundeskulturfonds, unter anderem nämlich beim Deutschen Übersetzerfonds. Was das für Literaturübersetzer bedeutet, gleich mehr dazu. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Danke fürs Zuhören.